Wir wollen beten mit den Worten des Psalm 75. Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nahe ist. Du sprichst, wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich Recht richten. Die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen, aber ich halte jetzt ihre Säulen fest. Ich sprach zu den Ruhmredigen, rühmt euch nicht so, und zu den Gottlosen, pocht nicht auf Gewalt, pocht nicht so hoch auf eure Gewalt, redet nicht so halsstarrig. Denn es kommt nicht vom Aufgang und nicht vom Niedergang, nicht von der Wüste und nicht von den Bergen, sondern Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Denn der Herr hat einen Becher in der Hand, mit starkem Wein, voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken. Ich aber will verkündigen ewiglich und Lob singen dem Gott Jakobs. Er wird alle Gewalt der Gottlosen zerbrechen, dass die Gewalt des Gerechten erhöht werde. Amen. Gewogen und zu leicht. Daniel 5, Vers 17 bis Kapitel 6, Vers 1. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein Gott, mein König, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob, und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere. Und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsatzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tegel, Upharsin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tegel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsatzar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsatzar, der König der Chaldäer, getötet, und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Hier rollt kein unabwendbares Verhängnis ab, sondern Gott redet und es ist Entscheidungsstunde. Es ist keine Schicksalsstunde in dem Sinn für Belsatzer, dass nun alles Verhängnis über ihn kommt, sondern es ist Schicksalsstunde für Belsatzer, dass noch die Möglichkeit zum Anders besteht. Es ist Entscheidungsstunde. Die Schrift steht an der Wand. Die Deutung wird ihm jetzt gesagt. Der Wille Gottes ist klar. Wichtig ist, was hier nicht steht. Wenn Belsatzer von seinem Thron gestiegen wäre, hätte gesagt, ich habe Unrecht getan. Ganz anders wäre es verlaufen. Kein Verhängnis über ihn, sondern er geht sehenden Auges auf seinem Weg weiter. Trotz der Schrift an der Wand. Trotz. Sind eigentlich drei Fragen. Wer ist Gott? Wer besteht vor Gott? Und wer bleibt bei Gott? Wer ist Gott? In welcher Unerschrockenheit steht der Daniel vor dem Belsatzer? Behalte deine Gaben. Gottes Wort kann nicht erkauft werden. Das geht nicht. 1. Petrus 5, 2, um schändlichen Gewinst willen. Mit dem Wort Gottes kann man keine Geschäfte machen. Er braucht auch nichts von dem Mächtigen. Das Zweite ist ja eine lange Rede. Belsatzer hört zu. Daniel darf ausreden. Er fällt ihm nicht ins Wort. Und das Dritte, es ist eine Mahnrede. Welch ein Mut des Daniel. Er musste schon einmal vor den Herrscher hintreten, damals vor Nebukadnezar, und hat ihm gesagt, so wird es kommen über dich. Jetzt steht er zum zweiten Mal vor dem Herrscher. In dem, was er jetzt sagt, als Einleitung für die Deutung, und da wird deutlich, in dieser langen Einleitung will er dem Belsatzer noch einmal die Möglichkeit vorlegen, eröffnen, dass er umkehren kann, Buße tun kann. Er macht drei ganz wichtige Aussagen für den Gebrauch der weltlichen Macht. Die erste Aussage, alle weltliche Macht ist von Gott gegeben. So wie Jesus vor dem Pilatus steht, Johannes 19, 11 für das berichtet und zu Pilatus sagt, du hättest keine Macht, hätte sie dir Gott nicht gegeben. Du hättest sie nicht. Oder wie Paulus das zusammenfasst in Römer 13 ab Vers 1, alle weltliche Obrigkeit ist von Gott. Macht ist von Gott gegeben. Darum ist er der Herr aller Herren. Er gibt die Macht. Was der Einzelne damit tut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich ist Macht von Gott gegeben. Er ordnet das so. Die staatliche Macht ist eine Notordnung Gottes für diese gefallene Welt. Für diese gefallene Welt. Weil anders kann man Menschen nicht in Schach halten. Wir merken das, wie das heute immer mehr um sich greift. die Verachtung der Macht. Das ist etwas ganz Gefährliches, was auch in unserem Land zurzeit geschieht, dass von beiden Seiten aus das in Frage gestellt wird. Die Politiker tun wahrlich viel dazu, dass man wenig Zutrauen mehr zu staatlicher Gewalt hat. Und auf der anderen Seite eine ungeheuer gezielte Kampagne, um die staatliche Gewalt zu erschüttern. Ich sage es ganz frank und frei, das ist die Vorbereitung auf den Antichristen. Der dann die Macht an sich reißt, weil sie niemand mehr halten kann. Die Macht ist von Gott gegeben. Er setzt diese Ordnung, dass einer über den anderen Macht hat, um ihn in den Schranken zu halten. Das ist ganz wichtig. Für jemanden, der in einem öffentlichen Amt steht, Macht ist von Gott gegeben. Das war nicht falsch, dass sich die Könige und Kaiser des Römischen Reiches genannt haben von Gottes Gnaden. Jawohl. Die zweite Aussage, Hochmut, der führt ins Gericht. Wo die Macht sich überhebt, wo sie nicht mehr Dienemut ist. Denn Macht und Hochmut, das heißt, ich nehme die Macht für mich selber. Die Macht ist von Gott gegeben zur Fürsorge für andere. Zur Fürsorge für andere. Hochmut pervertiert die Macht. Macht sie zur brutalen Gewalt. Macht ist nie Selbstzweck. Gott widersteht dem Hochmütigen. Macht und Dienst gehören zusammen. Macht und Demut. Auch da haben die preußischen Könige ein gutes Vorbild gesetzt. Der erste Diener des Volkes. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, die Titel, die die Mächtigen in unserem Land tragen, heißen auf Deutsch Diener, Minister, Diener. Macht ist zum Dienst gegeben und der Hochmut führt ins Gericht. Und das Dritte, die Macht hängt nicht an einer Person, sondern Gott gibt, wem er will. In 1. Samuel 2, 7 und 8 und in dem Lobgesang Maria Lukas 1, 52, da ist das gesagt, er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Es gibt keinen Anspruch auf Macht. Drei ganz wichtige Aussagen. Jahwe ist der Herr. Er gibt die Macht. Er gibt die Macht zur Fürsorge für andere. Und er gibt sie, wem er will. Es gibt keinen Anspruch darauf. Der Antichrist wird gegen alle diese drei Grundaussagen sich setzen. Er wird sich die Macht greifen. Das ist das einzige Mal, dass in der Bibel zunächst so gesagt ist, nicht, dass Gott die Macht gibt, sondern der Satan gibt ihm alle seine Macht, dem Antichristen. Er tut so, wie wir ihn erst geben könnte, so wie er dazu Jesus sagt, alle Königreiche der Erde will ich dir geben. Der Antichrist wird nicht nur Hochmut, sondern gotteslästerlich Mut haben. Er wird sich setzen in den Tempel, an die Stelle Gottes. Und er wird Anbetung gebieten für sich. Das ist die absolute Macht. Wenn er sagt, Da heißt, man wird weder kaufen noch verkaufen können. Man habe denn das Zeichen des Tieres. Macht führt fast automatisch zu Missbrauch. Das ist eine Beobachtung. Durch die ganze Geschichte auch eine biblische Beobachtung. Wenn wir nur den Saul ansehen, den ersten König Israels. Wenn wir den David ansehen, wie ist der durch seine Macht in tiefste Schuld gekommen? Weltliche Macht ist etwas sehr Gefährliches, Gefährdendes. Wenn wir das so negativ sagen, wollen wir das Zweite sofort dazu sagen. Die, die solche Macht ausüben, bedürfen deshalb in besonderer Weise unserer Fürbitte. Hast du eigentlich auch schon mal für den Bundeskanzler Kohl gebetet? Das schon mal getan? Ist wichtig. Ist wichtig. Bitte? Auch wenn wir mit seinen Entscheidungen nicht einig sind, aber dass wir in der Fürbitte an ihn denken. Bitte?
Was sind wir eigentlich?
Auch unser Bürgermeister. Macht führt fast automatisch zu Missbrauch. Es ist eigentlich ein dreifacher Betrug. So wie beim Reichtum. Macht und Reichtum sind fast identisch. Ein dreifacher Betrug. Der erste Betrug, ich werde um meiner selbst willen geachtet. Solange man die Macht hat, bildet man sich ein, ich als Person bin das. Das wird doch so schnell deutlich, wenn einer abgewählt ist oder abtritt, vergessen. Vergessen. Der versinkt praktisch in der Verschwendung, in der Versenkung. Das ist der Betrug. Ich werde um meiner selbst willen geachtet. Dabei ist jeder Machtträger austauschbar. In dem Moment, wo das ein Politiker vergisst, dass er austauschbar ist, in dem Moment ist er dem Betrug der Macht verfallen und wird alles tun, um diese Macht zu behalten. Der zweite Betrug der Macht, man kommt sehr schnell dazu, sich einzubilden, ich hätte immer recht. Weil wer widerspricht dem Mächtigen? Wer widerspricht ihm? Daran erkennt man, ob einer, der in einem Amt steht, das Macht hat, ob er noch nicht dem Betrug verfallen ist, dass er auch Fehler eingestehen kann. Das habe ich falsch gemacht. Wenn man die Debatten im Bundestag verfolgt, ich tue das manchmal, da muss man nur den Kopf schütteln. Die haben immer recht. Immer.
Da hört man den Missbrauch.
Ganz genau. Jeder, der da redet, hat grundsätzlich recht. Und der dritte Betrug der Macht ist der, ich wäre der Größte. Und wie viel tun die Leute dazu? Was wird da für ein Aufwand getrieben, wenn der oder der kommt? Wenn da der Kohl landet in Stuttgart auf dem Echterdinger Flughafen und soll ins neue Schloss, dann sperren die von Echterdingen bis Stuttgart neue Schloss alles ab. Da müssen Hunderte, ja Tausende von Autofahrern warten, bis der durch ist. Ha, da kriegt man natürlich einen Kratten. So klar. Der bewegt sich keinen Schritt, ohne dass ihm Bahn gemacht wird. Der muss eine Einbildung kriegen.
Ja.
Der große Betrug der Macht. dem ist dieser Belsatzer schon längst erlegen, schon längst. Jetzt ist mir erst aufgegangen, unter diesem Kapitel, Offenbarung 4, 11, 5, 12, wenn es heißt, du bist würdig zu nehmen Macht. So preisen die 24 Ältesten Gott und das Lamm. Du bist würdig zu nehmen Macht. Und dieses würdig heißt, du wiegst so schwer. Du bist so schwerwiegend. Denn er ist der Ewige, darum ist er würdig. Wer ist Gott? Er ist der, der würdig ist, der allein Macht gebrauchen kann, ohne sie zu missbrauchen. Da steht Jesus, der Auferstandene, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum lehre ich euch jetzt Morris. So geht die Macht normalerweise weiter. Und er sagt, darum geht ihr hin und predigt das Evangelium. Gott setzt seine Macht als Liebesmacht für uns ein. Zweite Frage, wer besteht vor Gott? Der, der ihn anerkennt, der ihm Vertrauen lernt. Das hat Nebukadnezar in seiner Regierungszeit gelernt. In seiner Regierungszeit ist das die Spitzenaussage. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn als sein Tun ist Wahrheit, seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Das war Nebukadnezar. Es ist oft ein langer Weg, bis ein Mensch das lernt, besonders wenn einer in solch einem Machtamt steht. Wer kann vor Gott bestehen, wer ihn anerkennt? Im Alten Testament erzwingt Gott oft diese Anerkennung durch Gerichte hindurch, so wie bei Nebukadnezar, in Härte, in Deutlichkeit. Im Neuen Bund geht er einen anderen Weg. Durch Liebe, durch Jesus. Noch einmal dieser Gottesschreck, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, das prägt den alten Bund. Das ging ja so weit, wenn der Mose von Gott zurückkam, vom Gespräch, dann glänzte sein Antlitz so, dass es die Israeliten nicht ertragen konnten. Der musste die Decke davor hängen. Da ist etwas von der völligen Andersartigkeit Gottes vor der Israel erschrak, wenn Gott redet vom Berg, dann muss er sagen, dass das Volk mit einem großen Abstand drumherum steht, damit sie nicht tot umfallen, der Gottesschreck. Und jetzt erst, wenn man das wieder sieht, begreift man, was geschehen ist in Jesus. Belsatzer anerkennt ihn nicht. Obwohl, und das ist wohl der entscheidende Satz, obwohl du das alles wusstest. Es sind ja erst 10 Jahre, 9 wahrscheinlich sogar nur, wir wissen nicht ganz genau die Jahreszahl, seit Nebukadnezars Tod. Da ist das nicht in Vergessenheit. Da war der Belsatzer schon bei Verstand und Kopf und in einem Alter, wo er viel mitbekommen hat, obwohl du das alles wusstest. Und Belsatzer selber hat ja dieses Geschehen, wie er gelernt hat, dass Gott Macht gibt, aufgeschrieben. Ist ja das Kapitel 4. Das ist in dem Archiv Babels da. Es lebt Die Königinmutter noch, die Tochter des Nebukadnezar, die ihrem Sohn das sehr genau erzählt, die weiß noch das alles und er weiß es auch. Deutlich, Daniel spricht jetzt den Belsazar nicht auf den Gott des Gebots oder so an, sondern auf den Schöpfer und Geschichtsgott. Den Herrn des Himmels, der deinen Odem und alle deine Wege in deiner Hand hat. Er will gar nicht voraussetzen, dass Belsazar die ganze Fülle Jahwes erkennt. Aber er kann so wie jeder Mensch Gott den Schöpfer und Gott den, der die Geschichte lenkt, erkennen. Das kann jeder. So sagt es uns auch Paulus in Römer 1. Alles, was man von Gott erkennen kann, das können die Heiden erkennen, wenn sie nur wollen. Nämlich aus den Werken der Schöpfung. Ist alles erkennbar. Ich habe kürzlich in einem Gespräch den jungen Mann gefragt, ja, würden Sie sich selber eigentlich für gläubig halten? Und dann sagt er, ja, ich komme nicht ganz mit, wie es diesen Gott gibt und so, aber eines muss ich immer festhalten, es muss einen geben, der alles gemacht hat und lenkt. Es kann gar nicht anders sein. Der hat die Grunderkenntnis von Römer 1. Er ist noch kein Christ, obwohl er Kirchenmitglied ist. Aber er ist kein Christ, aber er hat diese Grunderkenntnis. Und das ist der erste Schritt. Das kann der Mensch erkennen. Darauf redet er den Belsazar, auf diese einfachste Erkenntnis. Aber Belsazar lebt in einer dreifachen Sünde. Das spricht Daniel jetzt sehr deutlich aus. Erstens, obwohl er erkennen könnte und sicher auch erkannt hat, die Macht Jahwes, er missbraucht die Tempelgeräte Jahwes. Das ist offene Absage an ihn. Und er vertieft das noch, das ist seine zweite Sünde, er betet die falschen Götter an. Es wird ausdrücklich noch einmal aufgezählt, die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter, die weder sehen, noch hören, noch fühlen können. Das habe ich mir eigentlich oft überlegt. Wenn ich so die Bonzen, also sie sind jetzt nicht die Wirtschaftsführer, sondern so heißen die Priester im Hinduismus. Wenn ich die so beobachte, wenn sie ihre Göttergestalten da begleiten und so tun, essen gehen, es kommt einem vor wie ein Kind, so wenn es 3 Jahre alt ist, füttert es die Puppe. Aber schon ein 3-jähriges Kind weiß doch, oder schon mit 2 Jahren, die Puppe kann nicht essen. Sonst tut nur so, als ob. Und genau so machen dies mit ihren Götterbildern. Die wissen doch ganz genau, dass das im tiefsten Humbug ist, was sie da machen. Die wissen doch das. Wenn ich mir vorstelle, ich übertrage das jetzt auf mich, ich wäre Pfarrer. Und das, was ich tue und sage, von dem weiß ich ganz genau, das ist eigentlich Täuschung. Ich könnte so nicht leben. Was muss da in einem Menschen vorgehen? Belsazar weiß doch ganz genau, dass er hier ein Stück Holz vor sich hat oder ein goldgetriebener Korpus oder was weiß ich, die können doch weder sehen, hören noch fühlen. Ist doch gar nichts da. Wie tief kann sich der Mensch verrennen? Er wird kindisch. So wie das Mädchen, das die Puppe füttert. Er betet diese Götter an. Und das ist seine dritte Sünde. Er hat Jahwe nicht angebetet. Und zwar jetzt in dieser Stunde, der Stunde der Not. Warum ruft er nicht Jahwe an? Er hat bewusst den anderen Weg gewählt, gibt ein Staatsbankett zum Lob der Baalsgötzen. Demütigte sich vor Gott und bat Daniel, bitte für mich. Steht nicht da. Belsatzar tut nicht Buße. So ist der Mensch. Der Judas kehrt nicht um. Bis zur letzten Stunde nicht, wo Jesus ihn noch einmal anspricht. Wer bleibt bei Gott? Die Gerichtsankündigung soll zur Umkehr leiten. Belsatzar muss nicht untergehen. Das ist eine bedingte Prophetie, diese Schrift an der Wand. Gott wird sein Gericht zurücknehmen, wenn der Mensch umkehrt. So wie er Jona nach Ninive schickt. Die Stadt wird untergehen. Und Ninive kehrt um und ist nicht untergegangen. Jetzt ist die Stunde der Entscheidung für Belsatzar. Wortwörtlich, jetzt wird gewogen. Abgewogen. Von Gott her, was tut der Belsatzar? Belsatzar kann abwiegen. Es ist Wiegestunde und Wiegestunde ist Entscheidungsstunde. Mene, mene, tegel, ufasem. Was da an der Wand steht, das sind eigentlich Gewichtseinheiten. Ist klar, die Weisen Babels, die konnten das nicht entziffern, schon aus dem einfachen Grund heraus. Im Hebräischen, im Aramäischen haben jeder Buchstabe auch einen Zahlwert. Und das ist in Babel verschieden, wie zum Beispiel in Israel. Sie konnten das vielleicht gar nicht oder haben es nicht gewusst. Das wäre so, wie wenn bei uns an der Wand hier stünde, Kilogramm, Dezigramm, Gramm. Könnt ihr auch sagen, also, ich gebe dir ein Popo-Kleid, eine Kette um den Hals, du bist der Dritte in meinem Reich, wenn du mir deutest, was das heißt. Da stand die wieder Ochs vom Berg, Gewichtseinheiten. Was soll das? Daniel deutet, Mene. Das hebräische Wort dazu heißt Mine. Davon kommt unsere Million. Das ist ein Fremdwort. Das heißt, dieses Mene, Million, heißt übertragen gezählt. Das ist die erste Deutung. Unsere Kinder haben immer früher so das Spiel gemacht. Ich habe meine Million, und der andere sagt, ich habe 10 Millionen, und der dritte 100 Millionen, und der erste gesagt, und ich habe unzählig, nehme Eihola. Da kam niemand drüber. Wer das zuerst gesagt hat, war der Sieger. Unzählig, nehme Eihola. Hier steht gerade das Gegenteil. Nicht unzählig, das nicht ist, sondern gezählt ist. Das meint Gott, misst zu. Gezählt ist. Gott hat ein Königtum gezählt und wenn gezählt ist, dann ist beendet. Wenn der Hartmut mit einem anderen am Sonntag zusammen das Opfer zählt, wenn es gezählt ist, dann kommt die Unterschrift. Und jetzt ist festgestellt, jetzt ist beendet. Gezählt ist dein Königreich und beendet. bildet ihr ja nicht ein, das ginge immer weiter, sei unzählig, nehme eine Rolle. Zweite Gewichtseinheit, Tegel, auf Hebräisch, Schekel. Das haben wir heute noch als Geldwert. Schekel. Das ist der 50. Teil der Mine. Damals wurde ja das Geld nicht nur gedruckt, Papiergeld gab es gar nicht, sondern es gab Münzen, sondern es ging nach Gewicht. Wenn man 1 Million eine Mine zu bezahlen hatte, dann hat man das nicht auf einem Barren gehabt, das war viel zu schwer, sondern das hat man gewogen. 50 Schekel gibt eine Mine. Da wurde das genau gewogen. Du bist gewogen worden und zu leicht befunden. Auf der einen Seite, Gott gibt die Macht zur Fürsorge. Und jetzt bist du gewogen. Du bist hochmütig. Zu leicht befunden. Jetzt Peres, das heißt eigentlich, ist auch eine Gewichtseinheit, die Hälfte, wenn ich also sage, Schekel Peres, was heißt das? Ein halber Schekel. Und Peres hat noch die Bedeutung, Hälfte zerteilt. Dein Reich ist zerteilt. Es spielt in diesem Wort sehr deutlich auch mit, die Perser werden nun das Reich erobern. Und die Perser sind ja ein Doppelvolk. In Meder und Perser zerteilt. Jetzt kommt die Frage, wenn mir das einer sagt, dem Belsatzer wird deutlich gesagt, in dieser Stunde, du bist jetzt gewogen und zu leicht befunden. Was tut er? Was tut er? Dass er jetzt Gewicht sucht. Gewicht sucht. Wenn ich zu leicht bin, dann brauche ich doch Gewicht. Ich kann nur so Gewicht bekommen, dass ich einen Gewichtigen zu mir nehme. Noch einmal durch diese Deutung die Einladung zur Umkehr, aber er kehrt nicht um. Was ist das für eine Fass, was jetzt geschieht? Da kommt überhaupt keine Reaktion. Da befahl Belsatzar, und jetzt kommt eine Groteske. Der Palast ist noch frei, da sitzt der König, und drumherum stehen die persischen Heere zum Großangriff bereit. Und er lässt den Daniel tatsächlich noch einen Purpurmantel bringen, hängt ihm die goldene Kette um und dann geht der Herold durch die Säle des Palastes und ruft ihn aus als dritten Mann im Reich. Uns Reich ist gerade noch einige 100 Quadratmeter groß. Er verschenkt, was ihm nicht mehr gehört. Er bleibt der Stolze, der sich nicht demütigt, der sich nicht beugt. Und jetzt in einer Kürze ohnegleichen, aber in derselben Nacht wurde Belsatzar, der König der Chaldäer, getötet. Und Darius aus Medien übernahm das Reich. So schnell geht's. So schnell. Hier in diesem Kapitel erfüllt sich biblische Prophetie. Was Daniel damals, das war am Anfang der Regierungszeit des Nebukadnezar, das sind jetzt schon über 60 Jahre her, was er gesagt hat, das Standbild. Das goldene Haupt bist du. Und dieses goldene Haupt, dein Reich, wird vergehen. Es kommt das Silberne. Jetzt sind die Perser dran. Es erfüllt sich. Daniel erlebt zu seinen Lebzeiten noch die erste Erfüllung des Traumes, den er damals gedeutet hat. Es erfüllt sich, was der Prophet Jeremia in vielfacher Weise über Babel vorausgesagt hat. Ich will nur noch kurz einige von den Stellen, die ich unten angeführt habe, zwei oder drei lesen. Das andere kann man ja zu Hause nachschlagen, wie sich hier biblische Prophetie erfüllt. Jeremia 21, Vers 9. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben müssen durch Schwert, Hunger und Pest. Wer sich aber hinausbegibt und überläuft zu den Chaldäern, die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten. Jeremia 27, Vers 7. So ist's ja gekommen. Babel wurde zum Zufluchtsort für Israel. Sie sind jetzt noch da. Es geschieht ihnen nichts durch die Perser, sondern jetzt können sie zurückkehren. 27, Vers 7. Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben, und es sollen alle Völker ihm dienen und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, bis auch für sein Land die Zeit kommt, dass es vielen Völkern und großen Königreichen untertan sein muss. Der Enkel ist sein Sohn und seine Sohnessohn. Bis in den Wortlaut hinein geht das jetzt in Erfüllung. Wir können die anderen Stellen selber dann zu Hause nachschlagen. Gott hat das gesagt. Und es geschieht. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, du hast uns so überwältigende Erkenntnis gegeben. Wir brauchen nicht in die Natur und Geschichte zu schauen, wir dürfen auf Jesus schauen. Herr Jesus Christus, du zeigst uns deinen Vater, den allmächtigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, den, der alle Macht hat. Du lädst uns in Liebe ein und zeigst sein Herz der Liebe. Wir loben dich darüber. Wir danken dir, dass uns die Schrift an der Wand gedeutet ist. Wir sind zu leicht, aber mit dir haben wir alles Gewicht. Du gibst unserem Leben Ewigkeitsbedeutung. Lob sei dir dafür. Wir bitten dich jetzt auch ganz bewusst von diesem Text her für alle die in unserer Gemeinde Dettingen, die weltliche Macht ausüben. Bewahre sie vor dem Missbrauch. Rufe sie zurück, wo sie schon Betrug erlegen sind. Wir bitten dich für die Politiker in unserem Land und Volk. Bewahre sie in dieser großen Versuchung. Öffne ihnen immer wieder die Augen. Du allein, du bist würdig zu nehmen Macht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Einen behüteten Heimweg, eine gute Nacht, eine gesegnete Woche noch.